Du zeigst mir keinen Respekt, bietest nicht etwa Freundschaft. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter in mein Haus und bittest mich, einen Mord zu begehen. Für Geld.
Das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2.
Aloha und herzlich willkommen zur März-Ausgabe des Kulturkonzentrates. Für euch im Studio sind heute meine Wenigkeit Ellen, Hallöchen, und Ida, meine reizende Co-Moderatorin.
Hallöchen.
Ja, wir haben natürlich wieder ganz viele tolle Themen im Gepäck für euch, und was ihr so die nächste Stunde hören werdet, das verrät euch jetzt Ida.
Also als erstes beginnen wir mit einem kleinen Rückblick auf die Berlinale, denn Ellie hat nämlich die Berlinale besucht. Dann geben wir euch einen kleinen Einblick in das Musical Fame, was letzten Freitag Premiere hatte. Und danach geht es noch um eine kleine Lesung, Raifa, die im Literaturhaus stattfinden wird. Anschließend gibt es noch die Veranstaltungstipps und die Kulturnews, und genau, das war's.
Und ganz viel gute Musik, und den Anfang macht Dexter featuring Al Gooney mit ihrem Song Palmblätter. Nintendo.
Berlinale 2018. Die 68. Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind vorüber und es wurden 385 Filme in 14 Kategorien gezeigt. Unsere Redakteurin Ellen war auch auf der Berlinale und hat sich ein paar Filme angeschaut. Bevor wir aber zu den Filmen kommen, Ellie, sag doch mal, wie war denn so dein erster Eindruck von der Berlinale?
Ja, also die Berlinale ist auf jeden Fall ein Erlebnis für sich. Es war ziemlich schwierig, sich bei diesem Überangebot an Filmen für 1 bis 2 Filme am Tag zu entscheiden. Und die Entscheidung wurde einem aber dann meistens am Ticketschalter schon abgenommen, da die Tickets halt weggingen wie warme Semmeln. Kann man nicht anders sagen. Viele Akkreditierte haben sich ja morgens um 6 bereits angestellt, um dann um 8.30 Uhr, wenn der Schalter geöffnet hat, zu den Ersten zu gehören. Ich selbst habe mich einmal ab 7.30 Uhr angestellt und für den laufenden Tag schon gar keine Karten mehr bekommen. Ganz gut hat es allerdings dann funktioniert, sich mittags bzw. nachmittags Karten für den folgenden Tag zu holen. So hatte man meist noch relativ viel Auswahl und hat auch Karten für die Filme, die man sehen wollte, bekommen. Aber selbst am Ticketschalter für die normalen Festivalbesucher, also die Leute, die nicht akkreditiert sind, haben sich manche Leute echt ab 5 Uhr morgens mit Schlafsack und Isomatte einquartiert, um Karten zu bekommen.
Um Gottes Willen, das klingt ja nach warten, warten und nochmals warten.
Ja, definitiv. Ich hatte zeitweise halt auch das Gefühl, dass ich mehr Zeit mit in Warteschlangen stehen und von Spielstätte zu Spielstätte pendeln verbracht habe, als mit dem eigentlichen Film gucken.
Und was ist der beste Film, den du auf der Berlinale gesehen hast?
Also der beste Film, den ich gesehen habe, war Die unglaubliche Reise von der Riesenbirne. Ein dänischer Animationsfilm mit dem Elefanten Sebastian und dem Kater Michu in den Hauptrollen. Und eines Tages ziehen sie eine Flaschenpost aus dem Meer, die von ihrem zuvor spurlos verschwundenen Bürgermeister J.B. stammt. Mit in der Flaschenpost ein Samen, der über Nacht zu einer riesigen Birne auswächst. Ja, und diese wird dann nach einigem Hin und Her zu einem Segelboot. Und Sebastian und Michu gehen zusammen mit dem etwas durchgeknallten Professor Glykose auf große Fahrt. Immerhin wollen sie dann zur geheimnisvollen Insel, um ihren Bürgermeister JB zu retten. Dabei beunruhigt sie dann natürlich etwas die Tatsache, dass noch niemand von dieser Insel zurückgekehrt ist. Also nach der Kinderbuchvorlage von Jakob Martin Street ist auf jeden Fall ein sehr farbenfroher, spannender und wirklich süßer Animationsfilm für die ganze Familie entstanden.
Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Spinnerei, würde ich sagen. Gibt es allgemein einen Film, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
Definitiv der krasseste Film, den ich gesehen habe, ist Utøya, 22. Juli. Der Film von Regisseur Erik Popper handelt von den Anschlägen in Norwegen 2011. Wie die meisten vielleicht wissen, beging der norwegische Rechtsextremist Anders Breivik damals 2 Attentate. Zuerst zündete er eine Bombe im Regierungsviertel in Oslo. Bei der Explosion kamen 8 Menschen ums Leben. Danach fuhr er zur Insel Utøya, die rund 30 Kilometer westlich von Oslo liegt. Auf der Insel wurde zu der Zeit ein Sommercamp der Jugendorganisation der norwegischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei veranstaltet und etwa 560 Jugendliche waren vor Ort. Breivik, der als Polizist verkleidet war, eröffnete das Feuer um ca. 17.20 Uhr. Er tötete 69 Menschen, 33 wurden schwer verletzt. Erst nach 72 Minuten stellte die Antiterroreinheit Beredskapstruppen Anders Breivik. Und im Film ist es so aufgebaut, dass nach einem kurzen dokumentarischen Zusammenschnitt des Bombenanschlags im Regierungsviertel von Oslo genau diese 72 Minuten zwischen dem Eröffnen des Feuers und der Festnahme Breiviks im Film in Echtzeit gezeigt werden. Im Mittelpunkt steht dabei Kaya, ein beliebtes und sehr aufgeschlossenes Mädchen, die später gerne Ministerpräsidentin werden möchte, also in die Politik gehen möchte, um die Welt zu verbessern. Die Kamera heftet sich für einen einzigen langen Take an sie und folgt ihr bei ihrem Überlebenskampf. Also es gibt wirklich keinen einzigen Schnitt ab da. Und den Attentäter Anders Breivik sieht man dabei nur einmal aus der Ferne als Silhouette. Also er wird nie aus einer nahen Perspektive gezeigt. Ja, Utøya, 22. Juli, ist ein unglaublich beklemmender Film. Es war wirklich schwierig, die 87 Minuten, die der Film insgesamt ging, in seinem Kinosessel sitzen zu bleiben. Hm. Der Regisseur Poppe versucht in seinem Film, die Erinnerung an die Opfer aufrechtzuerhalten. Dabei war es ihm auch wichtig, dass keine realen Personen im Film gezeigt werden, aus Respekt vor den Opfern und ihren Hinterbliebenen. Er geht mit seinem Film definitiv an die Grenzen des Ertragbaren, was aber meiner Meinung nach auch so sein sollte. So finde ich den Film zwar krass, aber realitätsnah und dementsprechend gelungen.
Verstehe. Und hast du ein Fazit für die diesjährige Berlinale? Und würdest du es nochmal machen? Würdest du nochmal hinfahren, beziehungsweise auch anderen Leuten empfehlen, dort hinzufahren?
Also die Berlinale ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Und wenn man die Chance hat, sich für die Berlinale akkreditieren zu lassen, so wie ich es über die Uni gemacht habe, sollte man diese Chance auf jeden Fall nutzen. Aber man sollte sich auch genau überlegen, welche Filme man sich anschaut. Denn zum Beispiel nur die Wettbewerbsfilme schauen, finde ich unsinnig, da diese 2 bis 3 Monate später eh nochmal in den normalen Kinos gezeigt werden. Ich finde, das Hauptaugenmerk sollte eher auf den unbekannten Independent-Filmen liegen, gerade von unbekannten Regisseuren. Und schließlich besteht die Berlinale ja auch nicht nur aus der Kategorie Wettbewerb. Und mit etwas Glück wird man auch ganz positiv überrascht, wenn man in einen Film geht, den man sich im Normalfall nicht anschauen würde. Ansonsten sollte man als Akkreditierte wie auch als normaler Festivalbesucher starke Nerven mitbringen, eine große Thermoskanne für Kaffee. Und dann kann die Berlinale eigentlich losgehen. Aber auch wenn man es nicht glauben mag, kann den ganzen Tag Filme schauen, pendeln und dann anstehen, ganz schön an den Kräften zehren.
Ja, das glaube ich dir. Und vor allem, du warst ja auch nicht ganz gesund, ne?
Nee, ich lag dann doch nach der Hälfte der Zeit mit einer dicken Bronchitis flach und es war nicht ganz so schön.
Okay, aber schön, dass du für uns unter anderem da warst und danke für dein Feedback und dein Resümee über diese Berlinale. Der Eröffnungsfilm des diesjährigen oder der bisherigen Berlinale war Isle of Dogs, Ataris Reise vom Regisseur Wes Anderson und der kommt am 10. Mai in die deutschen Kinos, also man darf sich freuen.
Ja, und jetzt machen wir erstmal weiter mit Musik, die kommt in diesem Fall von Husky mit ihrem Song Late Night Store. Ihr hört das Kulturkonzentrat hier auf Loro 90,2.
TLC mit No Scrubs. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Radio Loro 90,2. Am Freitag feierte vor ausverkauften Großen Haus und mit anschließenden Standing Ovations das Musical Fame im Volkstheater seine Premiere. Unter der Regie von Stefan Brauer und in Kooperation mit dem Tanzland kamen junge Menschen aus ganz Rostock zusammen, um das Stück auf die Beine zu stellen.
Dass ich verstehe. Dass ich den Tanz verstehe.
Mit diesem Lied beginnt das neue Musical Fame am Volkstheater Rostock. Es feierte am vergangenen Freitag Premiere. Es werden der Alltag und die persönlichen Schicksale der Studenten und Lehrer auf einer Schule für Schauspiel, Musik und Tanz gezeigt. Wir haben uns mit den Hauptdarstellern bei den Proben getroffen. Dabei fragten wir Cosima Fischer, wie sie zur Rolle der Carmen kam.
Das war auch eher so ein Zufall. Und zwar war ich zu der Zeit des Castings gerade hier bei der Wintermärchenproduktion beteiligt, also bei Frau Holle, und bin da von Kai Festersen vorgestellt worden, also dem Stefan Brauer, der das Ganze ja quasi inszeniert und leitet. Und dann haben wir miteinander gequatscht und gesungen und getanzt und so kam das Ganze ins Rollen. Und so bin ich dann reingerutscht.
Anders als Cosima kam Darsteller Leon Hürsack zur Rolle des Jacks.
Das ist über eine Freundin passiert, die hat mich einfach angerufen und meinte so, hey Leon, ich habe gerade einen Radiobericht gehört, die haben erzählt, in Rostock am Volkstheater ist ein Casting, geh da mal hin, das hört sich richtig gut für dich an. Und das war 1,5 Stunden, bevor es begonnen hat. Und ich war so, okay. Und bin dann halt losgeflitzt mit Mama noch zusammen, weil da konnte man ja noch nicht selber Auto fahren. Und dann war ich hier am Volkstheater. Das Casting war sehr persönlich. Wir wurden alle erst einmal begrüßt und dann in 3 Gruppen eingeteilt, damit nicht so viele auf einmal sozusagen dort auf einem Haufen sitzen. Und dann wurde jede Gruppe einzeln quasi gecastet. Und musste dann was vorsingen und sich vorstellen, wo was für ein Background die haben, auch so einen künstlerischen Background.
Das Besondere an dieser Produktion ist, dass auch Laien mit auf die Bühne dürfen. Dennoch sorgt die Qualität beim festen Schauspielensemble-Mitglied Alexander Wohlke für Bewunderung.
Na, die Besonderheit in diesem Fall ist ja, dass die ganze Schülerschaft von sehr jungen Menschen gespielt wird, die selbst noch keine Ausbildung gemacht haben. Wir bezeichnen das ja im Allgemeinen als Laien, aber die haben da jetzt so hart dran gearbeitet, dass es schon auch professionell, wie die das jetzt da machen, wobei es natürlich Unterschiede gibt zu einer reinen Schauspiel- oder Musicalproduktion. Aber ich glaube, dieses Pure, dieses Naive, was diese jungen Menschen da mitbringen und was sie auch mit so viel Leidenschaft füllen, das ist schon etwas, was jedem Spaß macht und was jedem gefällt. Dazu können die singen und können sich bewegen, ja, so wie ich es gar nicht mehr kann. Und das finde ich schon beeindruckend zu sehen und letztendlich, also machen wir uns nicht vor, es ist ein Musical und es ist wahnsinnig unterhaltend.
Bei Fame spielt Alexander Wohlke den Schauspiellehrer Herr Meyers. Eine Rolle, die für ihn nicht unbekannt ist.
Das ist jetzt gar nicht mein erster Lehrer. Ich glaube, es ist mein 3. oder 4. Also hier in Rostock habe ich Feuerherz gespielt. Da war ich auch schon der Lehrer. Und das ist scheinbar etwas, was immer wieder auf mich zukommt. Ja. Und in Bezug dazu, dass ich Student war, kann ich nur sagen, das ist ja auch schon so lange her, dass ich mir gar nicht mehr so viel Gedanken darüber mache, wie ich damals als Student war und wie der Lehrer da war. Ich mehr über den Lehrer nachdenke als über den Studenten.
Doch wie weit gehen die Grenzen des Erfolgs? Carmen zerbricht schließlich und stürzt in den Drogensumpf.
Diese Gefahr, in diesem Business kaputt zu gehen, sich selber zu verlieren, vor lauter Fame werden wollen und ja, also sich so sehr hingeben eigentlich, dass man daran zerbricht. Also dieser selbstzerstörerische Part, den finde ich sehr, ja, der macht mich irgendwie an am meisten. Weil das ganz arg schnell gehen kann.
Und warum lohnt sich der Besuch?
Weil wir ganz einfach ein junger Haufen Menschen sind, die alle zusammen was wirklich Cooles auf die Beine gestellt haben.
Sein, ja, es steht und fällt mit guter Musik und tollen Darstellern und das ist hier der Fall.
Das Musical Fame wird noch 6-mal im Volkstheater zu sehen sein und Karten sind noch erhältlich. Als nächstes spielen wir für euch Coming Up Easy von Paolo Nutini.
Mac DeMarco mit This Old Dog. Ihr hört das Kulturkonzentrat hier auf Loro 90,2. Und heute könnt ihr nicht nur unsere Kultursendung hier auf Loro lauschen, sondern auch einer Lesung im Literaturhaus. Dort läuft nämlich gerade eine besondere Veranstaltungsreihe, welche mit dem Stadtjubiläum zu tun hat. Auch heute Abend findet eine Veranstaltung im PWH statt. Und welche das ist, stellt euch jetzt unsere Redakteurin Nina vor.
»2018 ist das Jubiläumsjahr Rostocks. Die Stadt feiert ihr 800-jähriges Jubiläum und überall wird sich darauf vorbereitet. Es gibt ein Jubiläumsbrot, einen Jubiläumstaler, ein Jubiläumsstofftier, welches aufgrund von Mängeln mittlerweile aus dem Verkehr gezogen wurde und vieles, vieles mehr. Das Literaturhaus in Rostock wählt keinen dieser Wege. Sie haben sich aber trotzdem etwas überlegt. In ihrer Reihe »Rostock schreibt« werden Autoren, Kollektive und Werke verschiedenster Couleur präsentiert.« Ulrika Rinke, die Programmleiterin des Hauses, erklärt es folgendermaßen.
Rostocker, Leute, die von hier kommen oder die hier leben, die eben schreiben. Einige davon sind tatsächlich publiziert. Es gibt viele Autoren natürlich, die von hier kommen, die jetzt auch woanders leben. Es gibt aber auch viele Autoren, die hier leben und ganz woanders her stammen. Und dieser Heimatbezug ist natürlich einer, der sich dann auch wieder auflösen oder nochmal mit mehr Perspektiven anschauen lässt. Hier ging es darum, wirklich vor allem die lebenden und die vielleicht noch nicht weiterhin bekannten Autoren vorzustellen.
Ein paar Veranstaltungen fanden schon statt. Die Hauslese, eine Sonntagslesung und eine Buchvorstellung mit dem Autor Dietmar Gut. Heute findet dann etwas Besonderes statt. Raifa Al-Masri und ihre neuen Gedichte kommen nach Rostock. Auch Rika ist gespannt auf die Veranstaltung.
Ich bin natürlich sehr neugierig auch auf Raifa Masri, die syrische Autorin, und auch unter anderem, weil ich ihre Texte halt einfach noch nicht kenne, und ich bin gespannt, mit ihr darüber zu reden, wie sie überhaupt zum Schreiben gekommen ist, wie das, also da spielt ja auch ganz viel Fluchterfahrung und solche Dinge spielen da jetzt auch mit rein, vielleicht auch bei ihren neuen Texten.
Lesung und Gespräch finden heute im Literaturhaus statt. Raifa Al-Masri wurde 1973 in Saudi-Arabien geboren und wuchs in Damaskus auf. Als Tochter einer Syrerin und eines Palästinensers. Durch ihre Eltern lernte sie früh die klassische arabische Literatur kennen. In Syrien veröffentlichte sie sogar schon einen Roman, der unter anderem orientalische Märchen aufgreift, sowie einen Gedichtband. In ihrer Heimat arbeitete Raifa für einen privaten Radiosender und ist zudem seit 2012 für ein unabhängiges Webradio aktiv. Seit 2014 lebt sie in Rostock. Ihre Gedichte, die seit ihrer Flucht entstanden, behandeln den Heimatverlust, Migration, aber auch die Suche nach einem neuen Zuhause. Ihre eigenen Gedichte beschreibt sie als Texte über das Menschsein und die Suche nach Frieden und Liebe. Heute werden ihre Gedichte vorgetragen, auf Arabisch und auf Deutsch.
Das Ziel ist wirklich, dass man seinen Horizont erweitert. Ich glaube, das ist eigentlich immer das Ziel, glaube ich, überhaupt, wenn man sich mit Kultur befasst, und dass man neben dem, was man erwartet, vielleicht auch sich überraschen lässt und sich mal auch, also offen für was Neues ist.
Ja, ich würde sagen, der Plan für heute Abend steht. Bis 19 Uhr hört ihr noch die Kultursendung hier auf Radio Loro mit uns zu Ende. Und dann könntet ihr um 20 Uhr ins Peter-Weiß-Haus, ins Literaturhaus gehen. Dort startet dann nämlich die Lesung mit Raifa Al-Masri, moderiert von Ulrika Rinke. Aber hier geht es vorerst erstmal weiter mit Musik. Die kommt in diesem Fall von Princess Nokia mit ihrem Song Tomboy.
Kommen wir nach dieser Energiebombe doch zu den Kulturnews und den Veranstaltungstipps. Achim Bergmann ist tot. Trikont, das wahrscheinlich älteste Indie-Label der Welt, muss sich von seinem Gründer verabschieden. Achim Bergmann ist mit 74 Jahren verstorben. Gemeinsam mit Eva Meyer-Holmes gründete Bergmann Trikont 1967 in München.
Ehren-César für Cruz. Sie gilt als spanische Schönheit und spielte an der Seite vieler Stars. Doch auch für kleine Nebenrollen war Penelope Cruz nie zu schade. Als Muse des großen Szenaristen wird sie jetzt mit dem französischen Filmpreis César geehrt.
Beckmanns Eisgang bleibt im Frankfurter Städel. Ein bedeutendes Werk des deutschen Expressionisten Max Beckmann, der 1884 bis 1950 lebte, das Ölgemälde Eisgang bleibt im Frankfurter Städel-Museum. Darauf einigten sich das Museum mit dem Erben der von den Nationalsozialisten ermordeten Ersteigentümer des Bildes. Das Main-Panorama Frankfurts mit Blick auf den Eisernen Steg hatte der Museumsverein 1994 erworben. Erster Besitzer des 1923 entstandenen Werkes war Fritz Neuberger, ein jüdischer Textilfabrikant aus Frankfurt, der das Gemälde direkt von Beckmann kaufte und samt seiner Frau ermordet wurde.
Frauenbeauftragte will Nationalhymne ändern. Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März fordert die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums Christine Rose Möhring nach einem Bericht der Bild am Sonntag eine Änderung der Nationalhymne. In einem Rundbrief an alle Mitarbeiter des Bundesfamilienministeriums mache sie dazu konkrete Vorschläge, wie das Blatt meldet. Aus Vaterland soll demnach Heimatland werden, aus brüderlich mit Herz und Hand, couragiert mit Herz und Hand. Möhring beruft sich dabei auf Österreich, welches, wie Kanada auch, eine Änderung seiner Nationalhymne in geschlechtsneutrale Sprache beschlossen hat.
Frau mit Baskenmütze für 56 Millionen. Das surrealistische Werk von Pablo Picasso aus dem Jahre 37 wechselte für 56 Millionen Euro den Besitzer. Das Auktionshaus hatte mit dem Erlös von 41 Millionen Euro für das Gemälde mit dem Namen Femme au béret et la robe quadrillée oder Frau mit der Baskenmütze und dem karierten Kleid gerechnet. Picassos langjährige Geliebte und Muse, Marie-Thérèse Walter, sei das Hauptthema des Bildes. Wer der Verkäufer und wer der neue Besitzer ist, wird aber verschwiegen.
Das waren die Kulturnews und wir kommen zu den Veranstaltungstipps für den Monat März. Im Jahre 2005 erwarb die Kunsthalle Rostock eine 7-teilige Fotoedition. Diese von der Griffelkunstvereinigung Hamburg herausgegebene Mappe enthält Abzüge originaler Negative aus dem Wohls-Nachlass. Wohls ist der Künstlername des deutsch-französischen Fotografen, Malers und Grafikers Alfred Otto Wolfgang Schulze. Bei seiner hier vorgestellten Reihe handelt es sich um Frauenporträts, die er vor 1939 in Paris anfertigte. Zu sehen sind die Schönheiten vom 6. März, also ab heute, bis zum 25. März in der Kunsthalle Rostock. Der Eintritt ist kostenlos.
Zum Frauentag am Donnerstag, dem 8. März, zeigt die Bühne 602 die benannte Komödie Trennung für Feiglinge von Clément Michel, in diesem Falle auf Deutsch von Frank-Lorenz Engel inszeniert. Die Protagonisten Paul und Sophie sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen und glücklich, denkt sie. Er sieht das völlig anders. Nun fehlt ihm der Mumm, mit seiner bezaubernden Freundin Schluss zu machen. Wo das Ganze hinführt, könnt ihr sehen. Gespielt von Katja Klemmt, Pierre Roggendorf und Paul Walter. Um 20 Uhr geht's los und dauert circa 2 Stunden.
Am 20. März verliest Josephine Rieks Auszüge ihres Romans Serverland. Ein kurzer Abriss. Das Internet ist seit Jahrzehnten abgeschaltet. Die letzten Zeitzeugen alt und schweigsam. Die Statussymbole von früher gibt es für kleines Geld als Elektroschrott zu kaufen. Der Mitzwanziger Rainer sammelt Laptops und wird damit nicht nur zu einem Experten der Vergangenheit, sondern auch Begründer einer Jugendbewegung, die sich auf Industriebranchen versammelt und das verklärt, was es wohl früher einmal gab. Die Freiheit einer Gesellschaft, die alles miteinander teilt. Mithilfe einer Autobatterie gelingt es Rainer, eine Verbindung zu lange stillgelegten Servern herzustellen. Die Jugendlichen sehen, was seit Jahrzehnten keiner mehr gesehen hat: das Internet. Serverland erzählt von einer Zukunft, die sich anfühlt wie die Vergangenheit. Ein so rasanter wie kluger Roman, der vor allem eines ist: ein sezierender Blick auf unsere Gegenwart. Lesung und Gespräch sind eine gemeinsame Veranstaltung vom Literaturhaus Rostock und dem NDR Kultur. Josephine Rieks wurde 1988 in Höxter geboren, studierte Philosophie und lebt in Berlin. 2017 erhielt sie das Alfred-Döblin-Stipendium. Serverland ist ihr Debütroman. Gelesen wird, wie gesagt, am 20. März, einem Dienstag um 20 Uhr im Literaturhaus Rostock.
Blond kommt, und zwar in den Zwischenbau. Die Chemnitzer Band, das sind 3 Geschwister, die voller Hingabe Gitarre, Schlagzeug, Synthesizer und Bass spielen. Das junge Trio präsentiert eine variationsreiche Mischung aus Indie, Pop und Las Vegas Glamour. Ein sehr schönes Zitat einer Online-Ankündigung ist zum Beispiel: Blond, das ist der verbeulte Kaugummiautomat, die misshandelte Barbie-Puppe, Blond ist das Aufstoßen nach dem Genuss eines grellfarbenen Energiedrinks und ihr könnt sie sehen am Freitag, dem 23. März im Zwischenbau. Vorverkauf sind 6. Das ist alles unwichtig, geht einfach dahin.
Der Film Thelma zeigt die Geschichte der ebenso heißen wie Jungstudentin, welche von unbekannten Gefühlen übermannt wird. Zudem plagen sie merkwürdige Krämpfe, welche sich als Symptom übernatürlicher, gefährlicher Fähigkeiten entpuppen und ihr neu gewonnenes freies Leben auf den Kopf stellen. Der düster und mysteriös wirkende Film ist ab 16 freigegeben. Zu sehen ist er vom 22. bis zum 28. März im Lichtspielhaus Wundervoll, also dem LIVU, und zwar im Metropol im Bahnsdorfer Weg. Jeweils um 21 Uhr, darunter am Montag, dem 26. März, auch im Originalton, also auf Norwegisch mit Untertiteln. Ja, das waren die Veranstaltungstipps für den Monat März mit einigen Pannen, aber das ist voll okay. Und wir machen erstmal weiter mit Musik von den Red Hot Chili Peppers, nämlich Goodbye Angels. Ihr hört das Kulturkonzentrat natürlich hier auf Radio Loro 90,2. Red Hot Chili Peppers mit Goodbye Angels. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Radio Loro 90,2. Aber leider nicht mehr lange, denn wir sind schon am Ende dieser Sendung.
Das geht immer viel zu schnell, ne?
Ja, man hat immer unglaublich viel Arbeitsaufwand und sitzt unglaublich lange an der Vorbereitung und an den Beiträgen, an den Interviews etc. Und dann ist das irgendwie so gefühlt in 5 Minuten vorbei.
Ja, das ist Radio. Aber wir lieben es trotzdem.
Ja, wir machen das ja, weil es uns Spaß macht.
Richtig. Und wir haben uns auch, damit ihr auch sehr, sehr gut in euren Feierabend startet, noch ein richtig grooviges Teil rausgesucht.
Ja, zuerst sagen wir aber noch, wann die nächste Sendung ist.
Ja,
die
stimmt,
wird nämlich am 3. April stattfinden. Genau, dann schaltet wieder ein, erst der Dienstag im Monat. heißt Kulturkonzentrat hören auf jeden Fall. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderbaren Dienstagabend, eine schöne Restwoche.
Die sehr mild ausfallen wird, wie ich schätze.
Na, hoffentlich. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Und jetzt für euch.
Schön, dass ihr erstmal zugehört habt. Jetzt spielen wir für euch Dang von Mac Miller, Feed Anderson Park. Richtig geiler Song.
Und dann geht es jetzt hier gleich weiter mit dem Sonic Superstore. Euch noch einen schönen Abend und auf Wiederhören.
Bis dann, ciao.